Hallo, willkommen zum Waymaker Podcast. Wir wollen dich dazu motivieren und auch herausfordern, die Liebe von Jesus weiterzugeben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waymaker Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Alexander und heute zu Gast ist Daniel. Aber bevor wir in das Thema gehen, würde ich dich bitten, einmal kurz dich vorzustellen.
Ja, also einmal zu mir. Ich bin Daniel, bin 32, verheiratet, habe 7 Kinder und ich vermute, dass ich so auf dem Weg der Nachfolge Jesus bin. Ich hoffe es ganz stark und mein Herz brennt so für Evangelisation, für Reich Gottes bauen in dieser Welt.
Also. Okay, also dieses Format, was wir hier machen, trägt ja den Namen Waymaker. Das wäre vielleicht sehr interessant für die Zuhörer zu wissen, wo kommt das her oder was ist denn die Vision hinter Waymaker? Waymaker übersetzt bedeutet ja Wegebener. Wegebener für wen? Für was?
Ja, also klar, der Name ist erstmal so, wenn den jemand hört, dann denkt man sich sofort, hey, warum Waymaker? Mhm. Warum Englisch?
Ja, du, ich meine, du warst ja quasi so am Anfang dabei, ne? Wo das entstanden ist.
Genau, ja, wir haben das in einem Team so, mit einem Team, sag ich mal, gegründet.
Okay.
Ja. Man hat sich halt den Namen Waymaker ausgedacht, weil irgendwie hat mich die Geschichte von Johannes den Täufer inspiriert.
Okay.
Ja, es gab ja diese Zeit, diese dunkle Zeit, sag ich mal so, diese Spanne Altes Testament und dann Neues Testament, diese 400 Jahre, wo man gesagt hat, dass Gott so quasi 400 Jahre geschwiegen hat. Mhm. Also eine dunkle Zeitepoche, wo dieses Wirken Gottes eigentlich ja nicht da war. Mhm. Und dann kam so Johannes der Täufer, so eine dunkle Zeit und hat den Menschen quasi, die Menschen, die so weit weg von Gott waren, hat die Menschen wieder versucht, zu Gott zu führen, zu Gott zu bringen, denen noch nahezulegen, wie wichtig Gott eigentlich in ihr Leben ist. Mhm. Und dass man ohne Gott überhaupt nicht leben kann. Mhm. Er hat sie zur Buße gerufen.
Okay.
Also zur Umkehr, dass die Menschen anfangen, anders zu denken, umzukehren von dem Denken, was sie vielleicht jahrhundertelang verinnerlicht haben. Und die Bibel sagt ja, dass Johannes der Täufer halt dieser Wegebener war für Jesus. Also er hat die Herzen quasi vorbereitet, dass die Menschen quasi dann diese Empfängnis für Jesus eigentlich hätten haben sollen. Mhm. Also Gott hat ihn ja quasi vorbereitet dafür. Und ich glaube ganz fest, dass wir Christen aktuell, also Menschen, die wiedergeboren sind, die Jesus erlebt haben, dass sie in dieser Pflicht stehen, genau so wie Johannes der Täufer das gemacht hat, das heute wieder so umzusetzen. Okay. Vielleicht auf eine andere Art, jeder auf seine eigene Art, ja. Aber in dem Sinne, dass wir Menschen vorbereiten und dass wir den Menschen nahelegen, hey, Jesus, der hat es definitiv gegeben. Das Problem für dich ist einfach nur, er kommt wieder. Mhm. Und wir wollen mit dieser Arbeit die Menschen vorbereiten darauf. Also es ist eigentlich eine simple Arbeit. Wir wollen den Menschen nahelegen, dass Jesus sie liebt, dass Gott sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist. Wir wollen den Menschen klar machen, dass sie Sünder sind, dass sie in einem Zustand sind, in dem sie weit weg sind von Gott. Also so wie ja, die Menschen 400 Jahre, sage ich mal so, zwischen Alte und Neue Testament war.
Die ganz kurze Frage dazu.
Ja, kein Problem.
Du sprachst von der dunklen Zeit, wo Gott geschwiegen hat. Findest du, es ist aktuell in der Zeit, in der wir leben, auch eine dunkle Zeit, wo Gott schweigt?
Es ist eine dunkle Zeit, aber Gott schweigt nicht.
Okay.
Die Bibel sagt uns ja, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Mhm. Das heißt, wir geben schon etwas mit der Gesellschaft, in der wir leben. Sollten wir. Bloß die nehmen das nicht wahr, habe ich manchmal das Gefühl.
Die Gesellschaft?
Die Gesellschaft. Also okay. Das Licht ist da.
Okay.
Aber vielleicht manchmal nicht an den Ort, wo es sein sollte.
Das, was du beschreibst, ja, Menschen zur Buße und zur Bekehrung zuzurufen, ist ja im Prinzip Evangelisation, kann man so sagen, oder? Kann definitiv, man so zusammenfassen,
ja.
Ne?
Definitiv, ja.
Und du hast ja auch gesagt, das ist Aufgabe der Christen. Eigentlich ist es ja Aufgabe der Ortsgemeinde, diesen Auftrag auszuführen, Menschen einzuladen, oder nicht? Oder braucht es da, meine Frage geht eigentlich da hinaus, braucht es da extra so Bewegungen, Organisationen, die ja so speziell, sag ich mal, agieren? Reicht das nicht, wenn es einfach die Gemeinde macht? Oder wieso braucht es da so extra Bewegungen dafür?
Ja, also das ist eine berechtigte Frage, definitiv. Nur ich bin jetzt mal so frech und hau eine Gegenfrage raus. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Open Doors kennst.
Ja, klar, natürlich.
Und ich persönlich finde die Arbeit, die sie machen, richtig super.
Mhm.
Und ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, das, was die machen, das ist voll Fehlerplatz. Vielleicht gibt es solche Leute, aber nicht der Großteil. Jetzt kann man ja aber auch sagen, eigentlich ist es ja die Aufgabe der Gemeinde. Paulus sagt ja, weinet mit den Weinenden, ja. Das heißt, Anteilnahme an Leid der anderen Christen. Mhm. Betet für die, die in der Bedrängnis sind. Eigentlich ist es ja Aufgabe der Gemeinde. Warum gibt es jetzt eine Organisation wie Open Doors, die sich extra dafür einsetzt?
Ja, das ist eine gute Gegenfrage. Ich würde sagen, weil denen das Leid der verfolgten Christen und Mitgeschwister sehr nah am Herzen liegt.
Genau. Und man muss hier ehrlich sein, es ist die Aufgabe der Gemeinde, hundertprozentig. Aber ich lese nicht aus der Schrift heraus, dass Jesus gesagt hat, dass es die Aufgabe von einer einzelnen Ortsgemeinde ist. Weil also sowieso, wenn die Bibel über Gemeinde redet, redet sie ja über eine Gruppe von Menschen, die Kinder Gottes sind. Die beschränkt das ja nicht auf einen Ort oder auf ein Gebäude.
Mhm.
Die sagt ja ganz klar, das sind alle wiedergeborene Menschen. Das ist die Gemeinde. Ob jetzt in Deutschland oder in Amerika. Der Bruder in Amerika ist genauso in der Gemeinde wie der Bruder in Deutschland.
Quasi diese unsichtbare, der unsichtbare Leib Christi sozusagen.
Es gibt den.
Absolut, da bin ich ganz bei dir.
Auch wenn das viele vielleicht nicht hören wollen, aber es gibt den. Und ich glaube, dass Jesus auch nur so denkt.
Aber trotzdem gibt es auch Ortsgemeinden quasi. Ein Gebäude, wo Leute sich treffen. Anders geht es ja auch nicht.
Was auch gut und wichtig ist. Und jeder sollte in einer sein. Das ist definitiv der Fall. Nur, was auch der Fall ist, dass halt viele oder einige Gemeinden, Ortsgemeinden, auch in dieser Welt, jeder hat irgendwie so seinen Schwerpunkt.
Mhm.
Die einen sagen, hey, wir legen unseren Schwerpunkt auf Mitarbeiter, Ausbildung. Ja, und in der Gemeinde dreht sich eigentlich alles darum, dass die Mitarbeiter ausbilden.
Okay.
Sie investieren also ihr Geld in diese Sache, ihre Zeit in diese Sache und sie bilden Mitarbeiter aus
Mitarbeiter,
für die Gemeinde.
Zum Beispiel Kinderarbeit oder
genau.
Chor oder
genau.
Musikalische Richtung. Das meinst du alles?
Richtig.
Also für die Gemeinde selbst, damit die da was von hat sozusagen.
Genau.
Okay.
Und was ja auch nicht schlecht ist.
Ja, das gehört dazu.
Das Problem ist einfach nur, und das siehst du wirklich überall, das Thema Evangelisation ist immer so eine Nebensache. Ist immer so ein Nebenprojekt.
Das ist das, was du so wahrnimmst?
Das ist das, was ich so wahrnehme.
Okay.
Was ich aber auch erlebt habe. Auch in anderen Gemeinden jetzt, die jetzt auch dort, wo wir gerade in Kiel aktiv sind, da merkt man das auch, dass viele einfach sagen, hey, wir haben keine Zeit dafür, wir haben keine Mittel dafür und wir haben auch kein Personal dafür. Mhm. Weil wir, eine Ausrede, große Ausrede ist oft, dass die dann sagen, ja, wir haben genug interne Probleme, die wir nicht bewältigt kriegen, warum sollten wir noch rausgehen?
Okay, krass.
Wir sind nicht fähig, mit uns selber klarzukommen. Warum sollten wir noch Leute einladen, die zu uns kommen, damit wir noch mehr vielleicht
genau, noch mehr
Sorgen
kriegen.
Haben?
Okay.
Auf der einen Seite ist das richtig. ja, wenn du mit dir selber nicht klarkommst, musst du nicht noch andere ins Boot holen.
Ja.
Ne, das macht keinen Sinn. Aber da muss man sich halt fragen, naja, ist, muss man da vielleicht im Kern etwas verändern, damit die Ausrichtung anders wird?
Okay, ja, spannend. Jetzt denke ich mal, haben die Zuhörer so eine Ahnung, wie das entstanden ist. Aber gehen wir doch mal ein paar Jahre zurück. Ich kenne dich ja so ein bisschen oder ein bisschen mehr mittlerweile. Du warst ja lange Zeit in der Jugendarbeit tätig. Aber irgendwann hast du gesagt, hast einen Cut gemacht. Du hast gesagt, nee, ich will mich jetzt komplett in Richtung Evangelisation hineinbegeben. Wie kam das dazu? Weil, so wie ich das wahrgenommen habe, hast du ja gerne die Jugendarbeit gemacht, warst voll dabei. Und da hast du irgendwann gesagt, nee, damit höre ich jetzt auf, komplett, und mache 100% den evangelistischen Dienst. Wie kam das dazu?
Ja, also wie gesagt, ich habe die Arbeit wirklich sehr gerne gemacht. Nur ich habe immer wieder dieses Drängen in mir gespürt, so dieses Drängen, irgendwie in diesen Bereich zu gehen und mehr in dem Bereich Evangelisation zu machen. Das Problem ist einfach nur, als Jugendverantwortlicher, Jugendleiter, Jugendgruppenleiter, ist man doch schon sehr eingespannt bei uns in der Gemeinde. Und man hat wirklich für diese Sache einfach gar keine Zeit.
Mhm.
Klar hat man auch versucht, mit der Jugendgruppe dann gewisse Aktionen zu starten in diesem Bereich. Aber das war echt sehr anspruchsvoll, sag ich mal so. Wenn man das versucht hat, Jugendarbeit zu machen und Evangelisation. Weil mir aber beides wichtig war irgendwo, musste ich mich irgendwann mal für eine Sache entscheiden.
Ja klar, man kann sich ja nicht zerteilen.
Man kann sich nicht zerreißen. Man hat noch Familie und alles. Und da war für mich nach knapp fast 8 Jahren Jugendarbeit einfach klar, Jugendmitarbeiter gibt's genug.
Okay, ist das so? Ich glaube, da würden einige sagen, da gibt es nicht genug von. Aber gut.
Ich sehe genug fähige Menschen.
Alles klar, sehr schön.
Aber wo es echt mangelt, und das ist einfach so, das sind Menschen, die sagen, ey, wir wollen in die Evangelisation gehen, weil das ist keine schöne Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstens sieht dich keiner. Keiner weiß, was du machst, wie du es machst. Zweitens siehst du nicht wirklich Erfolg.
Okay. Keine Frucht, oder wie?
Nicht direkt.
Man sieht immer so Körner.
Man sieht mehr, als dass man vielleicht erntet. Das ist so.
Okay.
In der Jugendarbeit war das manchmal so, ey, du hast ein Gespräch gehabt mit jemandem.
Wo war das?
Jugendarbeit.
Ach so.
Du hast ein Gespräch gehabt mit jemandem, der war vielleicht auf dem falschen Weg. Du hast ihm das nahegelegt, nach einem Gebet, nach keinen gewissen Zeiten, du siehst, ey, der Mensch ändert sich. So, da siehst du Frucht. So, das
macht schon was mit einem, ne?
Das macht mit, ja, definitiv. Und in der Evangelisation ist das halt nicht so der Fall. Und ich bin mir auch, glaube ich, ziemlich sicher, dass genau deswegen das nicht unbedingt Leute machen wollen.
Okay.
Weil die sind nirgendwo. Also die sind nicht in der Gemeinde, die sind nicht auf der Kanzel. Und ja, Mann.
Die haben keine Plattform, wo die gesehen werden.
Genau. Und ich glaube, das ist echt ein großes Problem von uns.
Du hast erwähnt, dass du in dir so ein Drängen gespürt hast, das zu machen.
Genau.
Würdest du sagen, war ein Ruf von Gott?
Definitiv.
Okay, also du glaubst wirklich, Gott hat dich da wirklich gerufen, das zu machen. Ja, krass.
Aber was ich noch glaube, ist, dass Gott eigentlich jeden ruft.
Meinst du genau auf die gleiche Weise wie dich?
Inwiefern?
Ja, ich meine jetzt, kann eine Oma mit Krückstock oder, keine Ahnung, Menschen, die gehandicapt sind oder Menschen, die voll eingebunden sind in eine Familie, sag ich mal, Mütter mit mehreren Kindern, können die das Gleiche machen, wie du das machen kannst? Auf die Straße gehen zum Beispiel, irgendwo hinfahren. Also allein praktisch gesehen ist das ja nicht machbar, ne? Also sowas umzusetzen.
Ja, von einem Stumm verlange ich nicht, dass er redet. Also das ist klar.
Okay.
Und von einem Gelähmten verlange ich auch nicht, dass er da 10 Kilometer am Tag geht und versucht, Menschen zu erreichen. Aber von einem gesunden Menschen der Geld hat, der mobil ist.
Also sollen jetzt alle mit dir nach Kiel fahren, oder wie?
Das wäre schön.
Okay.
Nein, es geht nicht nur darum, dass Leute mit mir beispielsweise nach Kiel fahren.
Worum geht's dann?
Es geht darum, dass so ein Erwachen stattfinden muss bei uns als Christen. Mhm. Und ich finde es sehr kritisch, wenn ich nicht sehe in der heutigen Christenheit, dass Menschen keinen Ruf mehr verspüren. Das sehe ich sehr kritisch.
Okay.
Den Wunsch, etwas zu bewegen im Reich Gottes, den Wunsch, ja, sich Gott zu öffnen und zu sagen, hier bin ich, mach mit mir wirklich, was du willst.
Aber ich denke mal, jetzt würden viele sagen, ja gut, das war jetzt dein Ruf, der dich jetzt in die Evangelisation sozusagen gerufen hat, aber die Bibel spricht uns ja auch von verschiedenen Begabungen, ne? Von einer Lehrtätigkeit, von Organisationstätigkeiten, von Pastorentätigkeiten. Also jeder hat irgendwo seine Begabung und Gott möchte halt jeden irgendwo auch da entsprechend auch einsetzen. Und Reich Gottes bauen ist ja jetzt nicht nur auf die Straße gehen, sondern auch sich mit Jugendlichen beschäftigen oder Seelsorge betreiben oder Kinderarbeit machen. Diakonische Tätigkeiten, sprich Menschen, die Hilfe brauchen, helfen. Das ist alles, gehört ja irgendwo zum Reich Gottes bauen, oder nicht?
Das gehört zum Reich Gottes bauen, ja. Evangelisation ist aber so ein, ja, ins Wasser springen und die Ertrinkenden versuchen zu retten.
Die Verlorenen.
Genau.
Quasi. Die noch nie was von Gott gehört haben.
Und jetzt kannst du dir selber diese Frage beantworten, wie wichtig das ist. Wenn du Leute siehst, die ertrinken und A, du kannst schwimmen und könntest ihnen helfen, tust es aber nicht.
Und vor allen Dingen, man selber ist ja nur da, jetzt gebe ich Antwort, aber ist ja egal, weil es andere gab, die einen gerufen haben oder die quasi evangelistisch tätig waren oder missionarisch tätig waren. Ich kann mich erinnern, meine Eltern kamen zum Glauben, wir kamen aus Russland her und dann gab es Leute, die sich mit meinen Eltern beschäftigt haben, die eingeladen haben, die denen vom Glauben erzählt haben und so kam es auch letztendlich, dass ich zum Glauben fand. Ne? Also gäbe es diese Leute nicht, dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier mit dir reden würde. Vielleicht würdest du mich dann in Kiel treffen und dann mir einen Flyer geben oder so.
Also sehen wir, vielleicht ist das doch eine wichtige Sache. Und sollte nicht immer so unter den Teppich gekehrt werden.
Okay, jetzt haben wir viel über Reich Gottes bauen, Evangelisation gesprochen. Was kannst du nochmal so zusammenfassen? Was ist Evangelisation für dich? Ist es... Oder kannst du das mal so ausführen? Ist das so, ja, in die Stadt gehen, auf eine Apfelsinenkiste sich stellen und da die Leute anschreien und denen erzählen, dass die voll die Sünder sind? Oder ist es sich hinstellen mit einem Zelt und Flyer verteilen und die kleinen Gideonsbibeln den Leuten in die Taschen stecken? Was ist für dich Evangelisation überhaupt? So ganz praktisch, was macht man da?
Ja, das ist vielfältig. Also,
okay.
Man kann auf eine Kiste stehen,
Hast du das schon mal gemacht?
Eine Kiste jetzt nicht. aber schon mit Mikrofon und mit der Box waren wir schon in der Stadt und haben da dort versucht, das Evangelium weiterzugeben. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. Ja, man kann einfach Bibeln verteilen, Flyer verteilen. Das ist alles Evangelisation. Letztendlich wissen wir nicht, wie Gott wirkt. Ich weiß es nicht. Manchmal reicht für Gott ein Flyer. Mhm. Manchmal benötigt es aber auch so eine Ansprache, die vielleicht irgendwo irgendjemand, der sich gerade versteckt, irgendwo in der Ecke draußen, die dann hört und dann aufgrund dieser Ansprache dann zu Gott findet. Ich kann mich erinnern, ja, vor knapp 10 Jahren, da waren wir in Oldenburg und haben dort mit Jugendlichen, also mit der Jugendgruppe, waren wir unterwegs und wir waren wirklich mit Schilder behängt und wir haben das Evangelium verkündet und, und.
Mit Schildern behängt?
Mit ja, wo drauf stand, Jesus liebt dich, du brauchst Jesus und sowas.
Okay. So, ja. So richtig plakativ dann.
Genau.
Also auffällig schon, und.
Ja. Und ja, und natürlich, viele Leute lachen, viele Leute drehen sich weg. Und dann standen wir da so auf dem Platz und wir wollten schon nach Hause gehen. Wir hatten da Ansprachen gehabt. Und da sind wir schon auf dem Weg zu den Autos und ein Bruder sieht, wie eine Frau dort am Brunnen saß. Und wir waren schon alle beim Auto und er hat sich zu ihr hingesetzt und einfach gefragt, ey, was ist los, kann man dir helfen? Und dann hat sie ihm erzählt, dass sie Probleme hat, dass sie in Scheidung lebt und dass sie darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen.
Wow.
Solche Momente sind dann, ja, die sind dann sehr bewegend. Ne? Und dann letztendlich spielt es, also ich kann diesen Gedanken dann einfach nicht zulassen, zu sagen, hey, man kann das ja auch irgendwie anders machen. Man kann ja auch einfach Licht sein dort, wo man ist. Diese Aussage habe ich schon so oft gehört. Licht auf der Arbeit, Licht zu Hause, hundertprozentig. Die Bibel redet ja überhaupt nicht davon, dass du kein Licht bist. Vielmehr sagt die Bibel, ey, bist du ein wiedergeborener Mensch, dann bist du Licht. Also wiedergeboren gleich Licht. Mhm. Es gibt keine Alternative.
Also nur Licht.
Licht, das ist so. Aber es gibt immer noch Menschen in dieser Welt, die brauchen nicht nur irgendwo, also Lichter unterm Scheffel, Lichter unterm Tisch, Lichter irgendwo eingeschlossen in einer Kirche. Die brauchen dieses Licht draußen in der Dunkelheit. Und du kannst zu solchen Leuten, die beim Brunnen sitzen draußen, nun mal nur so hinkommen.
Wenn du hingehst.
Wenn du hingehst. Die Bibel sagt uns, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Ja, aber wo geht man denn hin? Ich meine, wie kamt ihr überhaupt nach Kiel hinzugehen? Habt ihr gewürfelt oder gelost? Oder ich meine, wo geht man denn hin? Es gibt ja so viele Menschen. Und aber auch auf der Arbeit gibt es ja, da wo man unterwegs ist, auf der Arbeit und ja, da wo man halt alltäglich unterwegs ist, es gibt ja auch viele Menschen, die das Evangelium brauchen oder die Gott brauchen. Wieso muss man dann zwingend woanders hinfahren? Also ist das dann irgendwie, ist das dann besser oder ist das eine so, ja, das macht ein normaler Christ, aber die richtigen Christen, die fahren dann wirklich dann noch woanders hin, oder?
Nein, also noch einmal, dieses Lichtsein und auch von Jesus erzählen auf der Arbeitsstelle, zu Hause und beim Nachbar, das ist notwendig, das müssen wir tun. Aber sich jetzt, das hört sich wieder so ein bisschen aggressiv an, sich jetzt darauf auszuruhen und zu sagen, damit ist es erledigt. Hm. Das sehe ich nicht biblisch.
Ich fand das jetzt gar nicht aggressiv.
Ja.
Okay.
Weil Jesus sagt ganz klar, hey, es gibt einen Missionsbefehl. Er gibt den Jüngern etwas mit, bevor er wieder in den Himmel fährt und sagt, Jerusalem, Samarien und bis ans Ende der Welt. Aber er lässt gar keinen Spielraum. Er sagt, ey, okay, Jerusalem, jetzt seid ihr in Jerusalem, jetzt seid ihr hier Zeugen, dann geht ihr in Samarien und dann bis ans Ende der Welt. Und bis ans Ende der Welt bedeutet, bis ihr jede Ecke abgeklappert habt. Und ich kann daraus entnehmen, dass Jesus einen tiefen Schmerz hatte über jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt. Mhm. Und so wie du vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die sind gehandicapt. Mit was auch immer. Körperlich oder auch. Es gibt ja auch arme Menschen, die sich gar nicht fortbewegen können, die keine Mittel dafür haben. Hundertprozentig. Aber dann gibt es uns, gesunde Menschen, die mobil sind, die in 2 Stunden in London sein können. Mhm. Wir können bis ans Ende der Welt. Wie können wir es dann am Ende, wenn wir vor Gott stehen, verantworten und sagen, ich hatte zwar alle Möglichkeiten gehabt, den Auftrag auszuführen oder wenigstens versucht, ihn auszuführen, mhm. Aber ich habe sie nicht genutzt, weil ich für mich gesagt habe, das reicht so, wie ich es mache.
Okay.
Die Bibel sagt ja, bis ans Ende der Welt. Wir sagen dann aber, eigentlich reicht das so, wo ich gerade lebe, wo ich arbeite, das reicht für mich. Wo sagt die Bibel das, dass das reicht?
Würdest du sagen, dass die Christen im Westen sich so ein bisschen das bequem eingerichtet haben?
Oh ja.
Okay.
Mir mit, also ich eingeschlossen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, ich bin der super Evangelist und alle folgen mir nach. Überhaupt nicht. Also ich weiß, ich muss noch viel mehr machen und ich will aber auch noch viel mehr machen. Aber wenn ich halt bei jemandem sehe, der überhaupt gar keinen Wunsch hat in dieser Richtung, das finde ich, weiß ich nicht, ob der noch gesund im Glauben ist.
Okay. Ja, danke schon mal für die Ausführungen. Was würdest du Leuten sagen, die schon den Wunsch haben, wirklich ihren Glauben zu teilen, aber die sich damit schwer tun? Die irgendwie gehemmt sind, irgendwie was Komisches zu sagen oder komisch rüberzukommen, zu aufdringlich zu sein, Menschen irgendwie was überzustülpen, so. Kannst du so ein paar Tipps geben, diesen Leuten so ein bisschen inspirieren, wie die da am besten vorgehen?
Ja, also ich bin ja selber eigentlich nicht so ein super Redner oder ich habe selber so meine Hemmung, wenn ich auf Menschen zugehe oder mit Menschen rede. Ich tue mich immer schwer damit.
Okay.
Aber der Gedanke einfach zu wissen, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich vor den Menschen gleich gut dastehe, ja, dass der Mensch gleich ein gutes Bild von mir hat, es geht um Jesus und es geht darum, dass der Mensch die Botschaft hört vom Evangelium. Und wenn du es nicht drauf hast als Mensch, dann spielt das keine Rolle. Das ist voll unwichtig. Mhm. Weil sobald du denkst, ey, du kannst das, dann geht es wieder nur um dich. Mhm. So, du bist überzeugt von dir und so, aber ich finde gerade dieses, ich schaffe das nicht, ich habe Angst oder so, beste Voraussetzung für Evangelisation, beste Voraussetzung für Wirken Gottes.
Okay, weil man dann Gott quasi mit weil Gott
du
rechnet.
Du machst dich voll abhängig von ihm. Mhm. Du kannst ja gar nicht anders, als zu sagen, ey Gott, ich brauche dich jetzt. Und wenn du jetzt hier nicht irgendwie was machst, dann weiß ich nicht. Und ich habe das so oft erlebt, dass Gott dann echt gewirkt hat, aber richtig gewirkt hat. So.
Magst du mal erzählen von einem echt guten Erlebnis, was ihr so erlebt habt, wo ihr eigentlich dachtet, okay, das, was wir hier machen, also die Form oder das ist jetzt gar nicht so professionell, aber dann hat es echt reingehauen. Kannst du mal so ein Erlebnis rausgreifen und uns erzählen?
Das ist vielleicht jetzt eine kleine Sache, aber einfach nur so, um zu zeigen, wie wichtig das ist, überhaupt auf Menschen zuzugehen und was man dadurch bewirken kann. Also ich kann mich erinnern, das war vor etlichen Jahren, da bin ich so auf die Straße entlang gegangen mit meinen Gideon-Bibeln unterwegs und hab die auch so versucht an den Mann zu bringen. Und es gibt in der Evangelisation so eine Grundregel. Man sagt, es gibt so 10 Gebote der Evangelisation.
Oha.
Und eine davon heißt, geh nie auf das andere Geschlecht ein. Also geh auf das andere Geschlecht zu. Also der Mann soll nicht auf die Frau zugehen.
Okay.
Was gibt denn das für ein Bild? So. Mhm. Jetzt ging ich eines Tages da die Straße entlang und da waren nicht so viele Leute, aber da stand eine Frau auf der anderen Seite der Straße. Ich habe die zwar gesehen, aber ich bin einfach weitergegangen, weil ich habe dieses Gebot verändert.
Hast dich an die Gebote gehalten.
Ah ja. Und, aber in mir war so ein Drängen, geh dahin. Und ich dachte, nein, was wird die denken, wenn ich da jetzt hingehe, weißt du? Das war jetzt auch nicht so eine alte Frau, vielleicht mein Alter sogar. Was wird die denken? So voll, überhaupt nicht logisch und überhaupt nicht konform mit der Gesellschaft heutzutage, überhaupt nicht. Aber irgendwie dieses Drängen war da, geh dahin. Und ich habe mich dann irgendwie zusammengerafft und bin da tatsächlich hingegangen. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das Gespräch überhaupt anfange. Null. Ich wusste nur, geh dahin, fertig. Und dann habe ich es auf der einfachsten Art und Weise überhaupt gemacht. Ich habe ihr einfach gesagt, ich habe hier etwas für dich und habe ihr die Gideon-Bibel gereicht. Mhm. Und in dem Bruchteil von Sekunden habe ich gesehen, wie sie mich angeguckt hat und als sie die Bibel gesehen hat, wie sie dann ausgeschaut hat, sage ich jetzt mal so.
Okay.
Und das hat mich so heftig bewegt.
Wie hat sie denn ausgeschaut oder wie hat sie darauf reagiert? Oder?
Sie reagierte, als sie mich, ja, als ich ihr halt sagte, dass ich ihr was geben will, schaute sie mich ganz normal, ganz freundlich an. Und als sie gesehen hat, dass ich eine Bibel in der Hand habe, habe ich gesehen, wie sich ihr ganzes Gesicht auf einmal verändert hat, als wenn so ein Schauer über sie gekommen ist, als wenn sie auf einmal so eine, ich weiß nicht, es sah so aus, als wenn sie den Trainer ist.
Okay. Okay.
Und sie hat die auch dann ganz schnell genommen, hat sich bedankt und hat sich einfach von mir weggedreht.
Krass.
Und ich wollte da auch gar nicht mehr weiter drauf eingehen, weil ich jetzt nicht wusste. Ich meine, bei Frauen muss man sowieso vorsichtig sein, was man sagt. Das ist gar nicht gesagt. Ich drehe mich jetzt einfach weg und gehe hier weg und überlasse die Sache Gott einfach. Ja, wie gesagt, das hat mich so tief berührt, weil ich einfach festgestellt habe, ey Daniel, du musst gar nicht viel machen. Gott hat einen Plan, nicht du. Und du musst einfach nur das tun, was er will. Fertig. Und das, wie gesagt, da reicht manchmal einfach nur eine Bibel. Und das kann das ganze Leben von diesen Menschen verändern. Wer weiß, vielleicht, weiß ich nicht, hatte sie eine Begegnung letzte Woche, Tag vorher gehabt, wo sie von Gott gehört hat. Und Gott hat vielleicht zu ihr geredet oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Und jetzt kriegt sie eine Bibel. Das ist einfach, boah.
Schönes Erlebnis.
Und diese Erlebnisse hast du nur, wenn du auf die Straße gehst.
Also hast du doch
viele Frucht. Positive. Ich weiß nicht, ob das letztendlich fruchtet.
Ja, zumindest ermutigt das einen, wenn man sieht, dass das löst was mit Leuten aus, das macht was mit denen. Ne? Was ist so? Ja.
Ich hatte da noch so ein Beispiel, einfach um auch zu zeigen, wie viel Gebet bewirkt. Ne?
Okay.
Auf der Straße, also für Menschen. Dass es extrem wichtig ist, dass man für die Menschen auch betet.
Wie macht ihr das dann? Ihr geht dann dahin und dann sprecht ihr Leute an und sagt, hey, dürfen wir für dich beten oder wie?
Ja, ganz easy, genau.
Okay, einfach so Passanten, hey,
machst ja, du ein nicht Gebet? Direkt, nicht direkt. Ah, man redet erstmal mit dir. Okay. Und danach bietet man das halt an. Also ich habe einen kennengelernt und der Typ, der hatte Epilepsie. Und er hatte richtig starke Anfälle gehabt. Also er hatte mir erzählt so, ja, bis zu 6 Anfälle am Tag kann er haben, ne? Und das ist schon echt extrem. Und dann haben wir halt mit ihm über den Glauben geredet und er war nicht abgeneigt. Hat sich dann dementsprechend ein bisschen geöffnet für die ganze Sache. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, weißt du was, wir haben einen Gott, der kann heilen, der kann Wunder bewirken. Habe ich ihn halt gefragt, sollen wir vielleicht dafür beten, dass es dir dann irgendwie besser geht oder dass Gott dich heilt? Er sagte, ja, okay, könnt ihr machen. Und dann haben wir gebetet für ihn. Und dann verging eine Zeit, dann habe ich ihn wieder getroffen, habe ihn halt gefragt, du, wie ist es jetzt eigentlich? Weil ich war neugierig. Hat Gott jetzt was gemacht oder nicht gemacht? Er sagte, ey Daniel, ich habe nur noch einen Anfall am Tag.
Preis ihm Herrn. Hammer.
Und da habe ich einfach gemerkt, ey, guck mal, du hast ein Gebet gemacht, du wusstest nicht mal, ob du Glauben hast dafür oder nicht Glauben hast, keine Ahnung. Du hast aber dafür gebetet. Und Gott hat etwas gemacht. Er hat etwas bewirkt. Und das war einfach genial.
Hammer. Okay, man spricht ja gerne von guten Erlebnissen, ne? Auch von den schlechten eher weniger, aber die macht man ja leider auch. Kannst du da mit reinnehmen, wo du negative Erfahrungen bei deinen Einsätzen gesammelt hast?
Ja, also eine Geschichte, die hat mich sehr berührt damals, bis heute. Und das, ich frage mich auch heute noch, wie Gott über diese Sache eigentlich denkt. Und zwar war das eine Sache, es gab da so ein Obdachlosenhaus und da lebte so ein Obdachloser, das heißt die haben eigentlich keine Bleibe, aber die Stadt hat gesagt, wir bauen hier wir rüsten so ein ganz altes Haus um. Und damit ihr nicht auf der Straße seid, könnt ihr da ein Zimmer haben und könnt da leben. Und da kann man halt so reingehen halt. Ist halt offen. Mhm. Und dann bin ich da rein. Und dann haben wir da jemanden besucht über eine längere Zeit. Also der Mann hat echt, er hat Frau gehabt, er hat Kinder. Aber er hat eine heftige Vergangenheit gehabt. Also er hat erzählt, wie er misshandelt worden ist als Kind und alles. Ne?
Krass.
Boah, das war schon eine heftige Geschichte. Und gerade wo wir da hingekommen sind, er hat getrunken ohne Ende. Alkoholkonsum ohne Ende. Wodkaflaschen am Tag, ich weiß nicht wie viel, also ein paar Stück. Und dann ging es richtig dreckig. Und du kamst auch rein in die Bude. Und Das war alles so schmutzig, dreckig. Das war alles, er selber war so ungepflegt und alles war so klebrig. Er hat mir einen Platz angeboten und ich wollte nicht, weil das hat geklebt alles. Aber gut, dann haben wir uns überwunden und angefangen mit ihm zu reden über Jesus. Und er hatte seine Fragen und er war erst sehr kritisch, sehr skeptisch. Wir sind immer wieder gekommen, ne? Woche für Woche haben wir ihn besucht und mit ihm geredet. Und irgendwann mal hat er sich geöffnet und hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Und dann sind wir eines Tages gekommen und wir haben unseren Augen nicht geglaubt. Die Bude war sauber.
Oh.
Er war gewaschen, rasiert. Ey, das sah aus wie, ich weiß nicht, der Mann hat echt was erlebt. Und er hat angefangen, auf dem Kalender so eine Liste zu, oder er hat jeden Tag abgekreuzt, wo er kein Alkohol zu sich genommen hat.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ich glaube, es waren 20 Tage.
Das ist schon mal nicht
schlecht. Das ist heftig, wo er kein Alkohol zu sich genommen hat. Und man hat ihn das angemerkt. Er war frisch, er war klar im Kopf.
Wie ausgewechselt.
Er hat die Bibel wirklich gelesen, weil er hatte Fragen zu uns gehabt. Ne? Er hat uns Fragen gestellt und wir konnten mit ihm über die Bibel reden, über seine Fragen. Boah, ich war so happy. Ich dachte, wow. Also Gott macht jetzt richtig heftig etwas hier. Ne? Boah, ich war so, ich dachte, wow, Gott, boah, ich danke dir, ne, dass du so an ihn wirkst und alles. Und dann kamen wir eines Tages wieder und der ist rückfällig geworden. Ne? Und war wieder so in seinen Suft drin und wieder so wirklich alte Schiene alles. Und ich saß da und ich war total enttäuscht. Einfach voll enttäuscht, weil ich dachte, du fährst hier Woche für Woche hin. Du nimmst dir Zeit, du hörst ihn zu, du betest für ihn, du redest mit ihm. Du willst ihm nur helfen und dann kommt dieser Rückfall. Und ich hatte das Gefühl, dem war das auch egal so irgendwie. Ich war so tief enttäuscht, also so richtig enttäuscht in meinem Herzen.
Kann ich mir vorstellen.
Und dann habe ich mit dem Bruder, mit dem ich da hingefahren bin, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, komm, wir stehen auf und gehen weg, das hat alles keinen Sinn hier. Und wo wir da aufgestanden sind, steht dieser Mann auf. Mit Tränen in den Augen steht er vor uns, betrunken, wirklich betrunken, aber mit Tränen in den Augen. Und sagt, ich bin ein schlechter Mensch. Ich will Buße tun. Ich will mich bekehren. Und ich habe so gesagt, ach komm, der ist betrunken. Das hat keinen Wert. Mhm. Und dann sind wir da raus und waren weg dann. Irgendwie haben wir dann gedacht, naja, besuchen wir mal wieder. Gucken einfach nur, was mit denen ist nächste Woche. Ne? Und dann sind die dann nächste Woche hin. Ich war diesmal nicht dabei. Und dann kriege ich ein Foto. Ich meine, es war ein Foto, wo ein Polizeiwagen vor dem Haus steht. Ich denke, hä, was ist da los? Ja, und dann erzählt mir der Bruder, der da war, der Mann ist tot.
Wow.
Der ist an einem Fleischstück erstickt.
Im Suff.
Im Suff wahrscheinlich.
Wow. Das ist übel.
Das, was mich am meisten einfach berührt hat und was mich nicht loslässt, ist der Moment, wo er gesagt hat, ich bin ein schlechter Mensch und ich will Buße tun. Und ich habe mich umgedreht und bin weggegangen. Also das ist der Moment.
Da hattest du mit dir, dass du da anders reagieren solltest oder was?
Von da an habe ich gesagt, es ist egal wie betrunken und wie dicht ein Mensch nicht ist. Wenn der ein Verlangen in sich hat, Buße zu tun oder irgendwas von Gott zu hören, dann bin ich verpflichtet, das zu machen. Also das war echt ein Moment in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ey, das, boah.
Ja, Daniel, danke dir für deine Ausführungen. Wir kommen so langsam zum Schluss. Aber eine Frage wollte ich dir noch stellen. Wer ist Jesus für dich?
Das ist eine gute Frage, weil man kann die einfach beantworten. Jesus ist der, der mich liebt, wie ich bin. Und das ist krass, dass mich jemand lieben kann, so wie ich bin. Und das ist letztendlich meine ganze Motivation. Egal was ich mache, egal wie weit ich nicht weg bin, es gibt immer einen, der mich liebt.